Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und wir schlagen Rut, das Kapitel 4 auf, das Buch Rut. Das Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Rut, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Lasst uns das Wort Gottes lesen. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setz dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Emilemich gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen. Wenn du es lösen willst, so kauf es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von den Alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog einen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: Kaufe du es für dich, und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben hatte, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörten. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinen Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau gegeben wird. Das Wort des Herrn. Lasst uns beten zusammen. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu diesen paar Versen hier in deinem Wort. Und was wir finden ist, ein Löser, ein Erlöser und sein Erlösungswerk. O himmlischer Vater, lehre uns. Herr, vertiefe unser Wissen über den großen Erlöser, den Sohn des Menschen, der sich eine Braut erworben hat, aus den Sündigen und Verdorbenen aus dieser Welt, dass ein Volk, das nicht dein Volk sein soll, dein Volk werde. Herr, bitte hilf uns heute. Hilf uns, dass wir dein Wort hören. Gib uns Gnade, wir bitten in Jesu Namen. Amen. Wenn wir heute ins Kapitel 4 kommen, des Buches Rut, dann verschiebt sich ein bisschen der Fokus. In Kapitel 1 war der Hauptfokus auf der Geschichte von Naemi. Und der größere Teil von Kapitel 1 dient Naemi. Und im Kapitel 2 lesen wir vor allem über Rut und über Boas. Und im Kapitel 2 ist auch der Hauptcharakter eher Ruth. Und im Kapitel 3 haben wir alle drei zusammen, Boas, Ruth und Naomi. Und letzte Woche haben wir studiert, wie Naomis Plan ausgeführt wurde, dieser interessante Plan, den Ruth dann ausgeführt hat und die Gnade, die Boas dann gezeigt hat. Aber hier in Kapitel 4 ist Boas ganz eindeutig im Fokus. Und es ist nicht nur Boas als ein Mann, sondern Boas steht hier als Erlöser im Zentrum. Lass mich eine Frage dich stellen. Was ist ein Erlöser? Vielleicht kennst du dieses Wort. Vielleicht kennst du das Wort, weil deine Gemeinde heißt Gemeinde der Erlösten oder des Erlösers. Was ist also ein Erlöser? Was ist seine Arbeit? Was tut er? Was ist sein Werk? Christus ist ein Erlöser, das wissen wir vielleicht, aber was bedeutet seine Erlösung? Was hat er erwirkt? Hier bei Boas sehen wir das ein bisschen. Es ist so ein Schatten, eine Vorschattung auf das, was Jesus tut. Und ich will, dass wir hier heute zwei Punkte aus dieser Schrift nehmen. In Versen 1 bis 8 will ich, dass wir sehen, den hohen Preis der Erlösung sehen. Der hohe Preis der Erlösung. Und dann die Verse 9 bis 12, die großen Segnungen der Erlösung. Wenn wir jetzt hier in Kapitel 4 einsteigen, sehen wir einen Text, der sich sehr gut in die Kultur und die Geschichte des Buches Ruth einbettet. Es werden verschiedene kulturelle Sachen genannt, die dort gut reinpassen, auch wenn sie für uns vielleicht fremdartig erscheinen. Und es wird auch oft erklärt, wenn es eine Tradition gibt, dann wird auch erklärt, was es mit dem auf sich hat. Und im Kapitel 4, Vers 1, hören wir auch, dass Boas genau das tut, was er Ruth versprochen hatte. Und es steht auch, dass er es sofort tat. Und letztes Mal, als Ruth und Boas in der Nacht miteinander gesprochen hatten, mit einer etwas komischen, in einer komischen Situation. Und Ruth hätte wirklich nicht in der Nachtzeit bei Boas aufkreuzen sollen. Das ist komisch normalerweise. Aber Boas hat es nicht so empfunden. Aber Boas, wenn wir heute in der Nacht aufwachen würden mit einer Frau zu unseren Füßen, würden wir echt komisch gucken und vielleicht sie komisch behandeln. Hat sie nicht übervorteilt. Boas hat hier sehr ehrbar gehandelt. Ruth hat ihm eigentlich einen Antrag sozusagen gemacht in der Kultur und der Tradition damals als ein Erlöser, als ein Löser. Und er hat es angenommen. Aber er musste davor noch die richtigen Schritte einleiten. Das ist also nicht etwas, was Ruth jetzt einfach eingefordert hat als eine Heirat, sondern Gott hatte das System des Lösers eingeführt in seiner Schrift und Boas hielt sich daran und er antwortete auf ihre Frage, auf ihre Anfrage der Heirat in der richtigen Art, in der ehrbaren Art. Und im Vers 1 lesen wir, dass er es sofort ausführte. Er ging zum Stadttor und er setzte sich zum Stadttor hin. Und der Rest des Kapitels handelt von diesem Tor in Bethlehem. Warum ist das im Tor? Du kennst vielleicht Tore und hast vielleicht einige der historischen und wichtigen Tore gesehen. Vielleicht auf einem Stadtschild oder hier jedenfalls sehen wir hier, dass das Tor von Bethlehem wichtig war. Wir wissen nicht, ob es noch mehr Bedeutung hatte, aber jedenfalls wissen wir aus der Kultur damals, dass das Tor ein Geschäftsplatz war. Es war, wo man sich vereinbart hatte, wo man gesprochen hatte, wo Geschäfte geschlossen wurden. Und Boas ging deshalb zum Tor, um dem Geschäft seiner Erlösung nachzugehen, sozusagen. Und da saß ich auf den zum Tor, und der Löser, der näher in der Familie an Naomi und Ruth dran ist, der erste Löser wäre, der kam vorbei. Und der Mann, den Boas treffen wollte, kam so vorbei, und den er Ruth auch genannt hatte, mit dem er sprechen müsste. Und Boas sitzt am Stadttor und ruft ihn an und sagt: Hey, mein Freund, setz dich zu mir. Und der ungenannte Freund, Verwandte, setzt sich hin, und Boas organisiert den Rest des Vertrages. Und ich will kurz da einfügen, dass es ein Teil und ich will kurz einfügen, dass ein Teil der Bedeutung des Begriffs Erlösung ist ein Kauf, ein Besitztum, ein Erwerb von Personen. Es ist ein Teil der Erlösung, und dies hat Boas im Kopf, wenn er dem nachgeht. Und es scheint, dass nach dem Gesetz zumindest Und es schien, dass zumindest nach dem Gesetz von dem Ort Bethlehem, dass es mindestens eine bestimmte Anzahl von Zeugen bedarf, um dieses Geschäft offiziell abzuschließen. Und es sollten nicht nur einfach irgendwelche Leute sein, sondern 12 Älteste. Diese Menschen waren ehrbar und waren dafür vorgesehen. Und obwohl sich diese Ältesten vielleicht fragen würden, was Boas jetzt vorhat, wenn er sie bittet, sich hinzusetzen, Boas hat einen Plan, und er will einen Kauf tätigen. Er will etwas erwerben. Er will den Besitz von Elimelech und vor allem seine Schwiegertochter Ruth zur Frau erwerben. Und im Vers 3 lesen wir, wie Boas dem unbenannten Löser die Sache erklärt. Er sagt ihm: Lieber Löser, Naomi, die aus dem Gipfel Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Und wenn du es kaufen willst, wenn du es lösen willst als Verwandter, so tu es. Aber wenn du es nicht tust, so sag es mir, weil ich bin neben dir der Einzige, der es lösen kann. Also sozusagen Land zum Verkauf. Und du hast das erste Recht. Du darfst es zuerst kaufen. Das ist eine sehr gute Verhandlungstaktik sozusagen, die Erlösung anzugehen. Wenn du dir den Kontext vorstellst, sie sind in Israel, das Land dort wurde den Familien zugeteilt. Es wurde für jede Familie eine Portion Land zugeteilt. Es war nicht einfach so, dass man sich ein Land kaufen konnte und entscheiden konnte: Oh, ich kaufe ein bisschen mehr Land dazu. So etwas gab es nicht. Es gab dort keinen Landmarkt, sondern nach dem Gesetz des Volkes Gottes in Juda war es geregelt, dass es den Familien gehörte, und dass es der Tradition nach gehen musste. Und dieses Land, das jetzt frei da ist, das du erwerben kannst, das ist ein verlockendes Angebot. Jeder, der gern Land haben würde, für den anderen Löser, müsste es ein sehr attraktives Angebot sein. Natürlich würde ich es lösen, ist auch die logische Antwort. Das ist sozusagen wie eine Art Gratisangebot. Willst du nicht ein bisschen mehr Land haben? Willst du nicht deinen Erbteil für deine Kinder ein bisschen vergrößern? Das hört sich doch super an. Der Löser sagt, ja, natürlich werde ich es lösen. Aber interessanterweise geht es dann weiter und Boas sagt, es gibt einen Haken zu der Geschichte. Und den nennt Boas jetzt. Ja, denn in dem Umstand der Frau Naemi und dem Erbteil, der von ihr, also von Elimelech und auch den Machlon, seinem Sohn, kommt, gibt es noch die Ruth. Und wenn du das Feld erwirbst, dann erwirbst du dir Ruth auch zur Frau. Und dieser Ruth musst du einen Erbteil, einen Sohn schenken sozusagen. Und der Kontrakt ist sozusagen noch nicht zustande gekommen, weil er hatte zwar schon gesagt, jawohl, ich würde das Land nehmen, aber es ist gut, dass das noch verbunden ist, später mit dem Zeichen, mit dem Sandale, weil er wird jetzt sein Angebot zurückziehen. Er sagt jetzt, ich muss nicht nur das Land nehmen, sondern du musst nicht nur Naemi, die Witwe ernähren, sondern du musst auch Ruth ernähren, du musst dir ein Kind zeugen, dieses Kind musst du versorgen und das Kind wird als Recht den Erbteil auf dieses Land haben. Und Boas macht ja nicht irgendwie eine neue Regel auf, sondern er liest ihm praktisch das Wort Gottes vor und sagt ihm, was das Gesetz Gottes verlangt in diesem Fall. Und der Preis für diese Lösung ist also höher. Und wir sehen es an dem Verhalten des Lösers. Er sagt, ich kann es nicht lösen, denn ich verschlechtere meinen eigenen Erbteil. Es kostet ihn zu viel. Er sagt, es kostet mich Erbe. Es kostet meine Kinder ihr Erbe zum Teil. Und wenn ich dieses Erbteil löse, dann wird es mich mehr kosten. Ich werde verlieren. Es wird ein Verlust sein. Der Preis für die Lösung von Ruth war hoch. Und der Preis der Lösung des Volkes ist hoch. Es ist eine kostspielige Situation. Von dem Löser wird viel abverlangt. Er hat viele Pflichten. Es braucht viel Liebe und Güte. Und er sagt, sie ist es nicht wert. Sondern es braucht einen Löser, der sagt, ich will diese Güte tun. Ich will das Wort Gottes hier erhalten. Und das Versprechen Gottes, das Erbe, geben. Und das ist die Zeit von Ruth. Diese, man könnte sagen, die komische Tradition damals in Israel, wo man sogar Sandalen ausgewechselt hat. Aber das ist immer noch das Gleiche, wenn Jesus Christus kommt. Das System des Lösers ist immer gleich geblieben. Es hat sich nichts verändert. Die Erlösung ist immer noch sehr kostspielig. Was hat es gekostet, das Volk Gottes zu erlösen? Uns ein Erbe zu geben, uns wieder aufzurichten? Was hat es gekostet? Es hat unseren Löser das Leben gekostet. Es hat ihn Schmerzen gekostet. Es hat ihm am Ende gekostet, auf diese Welt zu kommen, in Menschsein, in Scham und Schande. Es hat ihn gekostet, dass er unsere Schuld nehmen musste. Obwohl er perfekt war, hat er unsere Imperfektion, unsere Fehler alle nehmen müssen. Und er hat das Recht seines Himmels fahren lassen, um uns einen Teil, ein Erbteil des Himmels zu machen. Es hat ihn unglaublich viel gekostet, dem echten Erlöser in Jesus Christus, Die Erlösung ist ein teurer Kauf. Erstens ist es ein Kauf und es hat einen hohen Preis. Und während wir in dem Text weiterlesen, sehen wir im Vers 7, dass es wohl eine Tradition war in Israel, wenn so eine Erlösung stattfand, dass man einen Sandale auszog oder einen Schuh und als Zeugnis den übergab dem anderen. Das war ein offizieller Bestandteil des Vertrags. Und wir sehen auch, dass das ein offizielles Geschäft, ein offizieller Umstand war. Und es ist nicht nur der Schuh, der einfach nur gewechselt wird, sondern die, wo diesen Schuh sehen, die ihn bezeugen, was hier passiert. Das ist ein offizieller Akt. Jawohl, wir bezeugen, Boas, wir bezeugen, dass dieser Löser das erworben hat. Sie gehören jetzt komplett zu ihm. Es ist ein legaler Aspekt, ein Akt, ein offizieller Akt. Es war einfach nicht nur ein Erwerb, sondern es ist auch ein offizieller Akt. Es ist ein wirklicher, wie eine Adoption, ein wirklicher, legaler, offizieller Akt. Und so wie alle, die Jesus am Kreuz hängen sahen und Gott der Vater, der ihn dort hing sah, war das Zeugnis dieses Lösungsvorgangs, als die Nägel seine Hand durchdrangen, um uns Söhne und Töchter zu machen, um uns wieder herzustellen in den Segen seiner Familie, um es offiziell und legal, ein offizieller Zuspruch der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Es ist Du siehst, wenn ein Mensch erlöst ist, auch in der Tradition, hat sie dann ein Recht. Wenn Ruth erlöst ist, dann hat sie ein Recht auf den Erbteil, das einmal Elimelech und Mahlon gehört hat. Davor hat sie dieses Recht nicht. Zwei Aspekte dazu. Zwei Aspekte zu der Erlösung. Die hohen Kosten und der legale Akt. Und im Vers 8 sagt nun der Löser, kaufe du es für dich. Und er zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas in Vers 9 zu den Ältesten und zum ganzen Volk. Und sein Ausspruch oder seine Deklaration. Und das ist jetzt der zweite Punkt, der große Segen der Erlösung. Weil, schau dir an, was er sagt. Boas sagt zu den Ältesten, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naimis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Mahlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Mahlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Das ist eine große Sache hier. Ich meine, davor war Boas schon sehr rechtschaffen und war sehr gütig und sehr gnädig gegenüber Naomi und Ruth. Und er hat mit reichen Händen ausgeteilt. Aber sie hatten kein Recht dazu. Aber jetzt kommen die großen Segen seiner Erlösung. Denn sie sind jetzt nicht mehr Fremde, sondern sie sind nicht mehr Witwen und abgeschnitten von der Gesellschaft, weil Elimelech und Mahlon und Kilion tot sind, sondern diese zwei Frauen gehören wieder zum Volk Gottes, das in Bethlehem wohnt. Und Boas seine Deklaration ist, Diese zwei gehören jetzt zu mir und ich gehöre zu ihnen. Es ist ein familiärer Aspekt. Es ist die Zusammenkunft, die wieder Zusammenfügung einer Familie. Ein Verwandter zu Elimelech. Und jetzt ein Ehemann zur Frau Ruth. Eine der großen Segen der Erlösung ist die Adoption und die Zusammenführung in die Familie Gottes. Und wenn wir uns jetzt aus dem Schatten des Alten Testaments auf das Neue Testament ausrichten, was ist diese Wiedervereinigung? Wie macht das Sinn? Naja, in der Bibel steht ganz klar, dass wir eindeutig von Adam und Eva abstammen, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat in seinem Ebenbild. Das sind die, auf die Gott seine Gnade ausgegossen hat und sie im Garten leben durften und sie als Verwalter eingesetzt hat im Garten. Aber Sünde kam herein und mit der Sünde kam auch der Tod ins Leben und regierte. Und in diesem Moment, geistlich gesehen, starben sie und auch physisch, später starben sie auch. Und die Verbindung zu Gott, die Familie, war zerbrochen. Es konnte nicht mehr gekittet werden, nicht mehr zusammenkommen. Bis zu der Zeit von Jesus Christus, dem großen Erlöser, wo die Familie Gottes wieder durch das kostbare Blut des Sohnes wieder zusammengeführt wurde. Eine Heilung der Familie. Und während wir uns dem Buch Ruth wieder zuwenden, sehen wir, dass Ruth und Naomi davor schon von der Gnade des Boas lebten. Er hatte ihnen schon Nahrung gegeben und andere Freundlichkeiten, aber jetzt haben sie ein Recht. Sie sind jetzt Teil der Familie. Und ich will dir sagen, als Pastor, einer der größten Segen, die ich erlebt habe, ist, dass ich eine Familie habe, die meine Tiefen und meine Probleme wirklich kennt, dass ich manchmal sogar nicht mal ausdrücken muss und dass ihr sogar für mich beten könnt, dass die Familie des Glaubens so nah ist, dass sie sogar die Verbindung zwischen einer Braut und einem Bräutigam in den Schatten stellt, in mancher Hinsicht. Dass wir in Christus so eine Familie sind. Dass er uns als Familie seine Gnade schenkt und seine Gegenwart im Gebet, dass wir seine zusammengeführte Familie sein dürfen durch seine Erlösung. Das ist einer der größten Segen, die wir uns vorstellen können. Wir sind kein Feind mehr Gottes, sondern wir sind seine Kinder. Aber das ist noch eine zweite Sache in unserem Text. Ein Segen der Erlösung. Während wir lesen, lesen wir, dass Boas das ausspricht und deklariert. Und auch im Vers 11 lesen wir, was das Volk antwortet. Das ist eine Art Segen, denn die Ältesten sagen das oder sie führen das an. Denn das Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten sprachen: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Na, das ist mal ein Segen, Das ist so ähnlich wie am Ende eines Gottesdienstes. Das ist eine Aussprache von Segen. Und es ist eine Segnung, die voll mit Erwartung ist. Es ist diese Erwartung, dass diese fremde Frau, die ins Volk Gottes gekommen ist, dass sie, dass sie gleich werde den größten Frauen dieses Volkes. Möge sie sein wie Rahel und Lea. Das ist ein sehr großer Segen und eine Erwartung, die zusammen das Haus, das Volk Gottes gebaut haben, das Haus Israel gebaut. Und mögest du mächtig in Ephrata werden, sagen sie Boas. Und möge dein Haus sein wie das Haus des Peres. Segen über Segen über Segen. Und sie erwarten, haben große Erwartungen. Aber die Erwartungen richten sich an der großen Erlösung, dass er ein Mann ist, der würdig ist, diese Erlösung, dass er beweisen wird, diese Güte Gottes, und dass sie in seinem Leben zum Tragen kommen. Und ich liebe, dass Tamar hier genannt wird, weil sie war auch eine Heidenfrau. Und sie war auch ein Teil des Volkes Gottes geworden. Und das Letzte. Und der letzte Teil des Segens ist auch ein Blick auf mehr denn da, als das. Denn es heißt hier, dem Juda gebar durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Es ist eine hohe Erwartung. Sie haben zwar keine Ahnung von dem Erlöser, von dem großen Erlöser, der kommen wird von Ruth. Aber die Erwartung ist dort, dass Gott etwas Großes tun wird durch diese Familie. Und der große Segen von Erlösung, der zweite, ist hohe Erwartung im positiven Sinne dieser Segnung. Lebe im Angesicht dieses Segens. Lebe im Angesicht dieser Erlösung. Und baue diese Gemeinde, das Volk Gottes, mit vielen Nachkommen. Siehst du, die Erlösung ist nicht einfach nur ein Kauf mit einem offiziellen Rahmen, sondern es ist eine Beziehung, die wieder entsteht und die erwartet, groß zu werden und fruchtbar. Möge der Gott im Himmel uns helfen, uns an die Erlösung unseres Jesus Christus zu klammern. Und mögen wir auf ihn schauen und die größte Erfüllung dieser Verse sehen, die je möglich war. Und mögen wir diese Segen wirklich genießen als unsere eigenen Segnungen, als unseren Erbteil und sein Geschenk an uns. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und dass sie uns lehren und wie sie uns zeigen. Sie sind zeitlos, Herr, und wie sogar die Menschen, die dich damals kannten, uns zeigen, wie deine Gnade in Jesus Christus verkörpert wird. O Herr, hilf uns als Gemeinde, an dir festzuhalten. Lass uns ein Volk sein, das auf die großen Erwartungen deiner Erlösung baut, dass wir unseren Erlöser ehren, dass wir dein Wort halten. All dies bitten wir in Jesus' Namen. Amen.